Mitten in Deutschland lebt ein vergessenes Volk. Diese Botschaft hat eine ganz schöne Wucht und sie begrüßt einen gleich zu Beginn in dem neuen Film von Grit Lemke. Bei uns heißt sie Hanka, so heißt der Film. Und das Volk, von dem hier die Rede ist, das sind Sorben. Nach offiziellen Angaben gibt es etwa 60.000 von ihnen. Ein Großteil lebt in der sächsischen Oberlausitz, ein Drittel in der Niederlausitz. Und für ganz, ganz viele ist diese anerkannte Minderheit vor allem eins, ein Rätsel, eine große Unbekannte. Und Grit Lemkes Film bringt uns einige davon, also einige Sorben und auch das Sorbischsein näher. Übermorgen läuft der Film in den Kinos an und ich freue mich, dass wir jetzt mit ihr über den Film und ihr eigenes Sorbischsein reden können. Herzlich willkommen, Frau Lemke.
Hallo, Vitascho.
Ah, wie bitte? Sagen Sie es noch mal ein bisschen. Ich habe es nicht ganz
verstanden. Vitascho, also seien Sie willkommen sozusagen.
Ich habe vorhin mal versucht, über die Google Translate oder irgendein Translate-Tool online zu gucken, wie ich Sie auch auf Sorbisch begrüßen kann. Aber da scheitern die Dinger noch, ja?
Also das ist
noch
nicht, nee, also, es gibt tatsächlich ein Tool. Ja, Sotra heißt das.
Mist. Gut. Ich bin gescheitert. Ich habe hier nur einen Ausdruck und würde sagen, ja, Vitachi Knam. Herzlich willkommen.
Ja, das ist Obersorbisch.
Genau, es gibt Obersorbisch, Niedersorbisch und dann gibt es noch Schleifersorbisch. Aber wir wollen gar nicht so sehr jetzt hier in Sprachtest mal über den Film reden. Das ist Ihr dritter Film über Ihre Heimat, die Lausitz. Und ein Film, in dem man über Sorben was lernt, welche kennenlernt und das haben Sie mal gesagt, auch sich besser kennenlernen. Also Sie haben auch Ihr Sorbischsein erkundet. Ab wann hat das denn für Sie in Ihrem Leben eigentlich eine Rolle gespielt?
Naja, also es ist mein zweiter Film in der Lausitz und dazwischen mal noch ein Buch. Also es ist aber sozusagen tatsächlich so eine Art Lausitz-Trilogie. Und das sind ja alles so Erkundungen der Frage, wer bin ich, wo komme ich her, was macht mich aus, und vielleicht auch ein bisschen, wer darf mir sagen, wer und wie ich sein soll. Also das, wenn wir von einem vergessenen Volk reden, dann könnte man auch fast sagen, die Ostdeutschen sind ein vergessenes Volk. Ja, also es geht darum, was formt mich, was prägt mich. Und da hat natürlich, wenn man in der Lausitz groß wird, ist ja irgendwie, steht das Sorbische im Raum. Aber so wie uns das immer vermittelt wird, dann ist es genau diese Rede, da ist diese Minderheit und das sind die anderen und die sind auch so ein bisschen exotisch und Ostern malen die Eier und dann gibt's das Osterreiten. Und man hat immer das Gefühl, das hat mit einem selber nichts zu tun. Und irgendwann stellt man fest, bei mir hat es tatsächlich die Beschäftigung damit schon früh eingesetzt, obwohl ich wirklich eigentlich in einer komplett deutschen Umgebung groß geworden bin. Aber irgendwann merkt man eben, so deutsch wie die tut, ist die gar nicht. Die ist sehr slawisch geprägt, wie ja auch ganz Ostdeutschland slawisch ist. Also ich würde das alles gar nicht jetzt immer nur auf Sorben beziehen. Das ist kein Film über Sorben, ne? Das ist ein Film über eine eigene Identität. Und dann, wenn man aber gerade in die Sprache geht, die Lausitz ist ja angeblich zweisprachig, was aber eben keine gelebte Zweisprachigkeit ist in den meisten Teilen der Lausitz. Und wenn man dann aber anfängt, die Sprache zu lernen, dann stellt man fest, dass man eigentlich von dieser Sprache umgeben ist und dass die Oma oder die Uroma so ein merkwürdiges Deutsch gesprochen hat, weil das eben sorbisch geprägt war, wie unsere Dialekte in der Lausitz, also unsere deutschen Dialekte, alle ganz stark vom Sorbischen und vom Slawischen geprägt sind. Und dann kommt man natürlich schnell zu der Frage, warum wird das so verleugnet? Warum wird das so stigmatisiert? Woher kommt diese Sorbenfeindlichkeit? Und dann, dann machen sich sehr große Fragestellungen auf. Und die haben mich eigentlich schon viele Jahre begleitet. Aber die Sprache, die Beschäftigung mit sorbischer Sprache, die war der Schlüssel.
Sie haben auch gesagt, das ist so ein schöner Satz, finde ich, manchmal muss man eine Sprache lernen, um das Fremde zu verstehen, und manchmal muss man eine Sprache lernen, um sich selber zu verstehen. Das wäre in meinem Fall Griechisch, ist mir zu schwer. Wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, Sorbisch zu lernen?
Das ist mir tatsächlich gar nicht schwer gefallen. Also zum einen gehöre ich ja noch einer Generation an, die noch Russisch in der Schule gelernt hat. Und tatsächlich hatte ich auch immer eine große Affinität zu slawischen Sprachen und slawischer Kultur, wo man jetzt auch darüber spekulieren könnte, ob das vielleicht irgendwie sozusagen genetisch angelegt war. Aber es gab wirklich eine große Affinität dazu und ein Hingezogensein zu diesen Dingen, das ich mir lange überhaupt nicht erklären konnte. Also jetzt weiß ich natürlich, wo es herkommt. Und wenn man eben ein bisschen Russisch kann, dann, also es ist eine slawische Sprache und ich fand die gar nicht schwer zu lernen. Und man lernt eben Sorbisch, vor allen Dingen übers Singen. Also Musik ist ganz wichtig und man singt immer mit den Leuten zusammen und beim Singen lernt man das eigentlich schnell.
Ja, also, gutes Stichwort und nicht abgesprochen, aber Musik spielt ja eine ganz große Rolle in dem Film. Ja. Wir hören mal kurz rein in einen kleinen Ausschnitt. Und dann können Sie uns vielleicht noch genau sagen, was wir da hören und was das für eine Situation ist.
Mhm.
Das hört sich irgendwie traditionell und modern zugleich an.
Genau, nach sowas habe ich auch gesucht. Also ich habe wirklich eine Musik gesucht, die zum einen sozusagen urslawisch ist. Also es gab auch in den letzten Jahren eine Beschäftigung der sorbischen Musikwissenschaft und Ethnologie mit den Ursprüngen der sorbischen Volksmusik, die eben tatsächlich noch sowas Urslawisches hat, was heute teilweise gar nicht mehr gesungen wird, weil eben auch die sorbische Volksmusik über viele Jahre sehr stark germanisiert wurde. Also jetzt nicht alle, aber schon, da gab es große Einflüsse. Und dann habe ich eben das gefunden und diese wahnsinnig tolle Sängerin Walburga Walde, Wojcic, eine sorbische Sängerin, und die polnische Violinistin Isabella Kaudunska, die das eben auch so mit elektronischen Loops und mit Stimmenverzerrungen, also da das wirklich experimentell verfremden und das eben sehr ins 21. Jahrhundert geholt haben. Und genau sowas hatte ich mir gewünscht und die haben ein Programm gemacht mit Liedern aus Braunkohleregionen, das heißt Lieder aus Dörfern, die abgebaggert wurden. Und dieses Lied steht im Film auch über einem langen, sehr ruhigen Schwenk über eine Kohlegrube. Und in dieser Grube war mal ein Dorf, in dem Protagonisten aus dem Film gewohnt haben. Und an deren Haus, davon erzählen sie auch, stand eine alte Linde. Und das Lied ist eben Stoita Lipa. Es stand eine Linde im Tal, sie ist prächtig ergrünt. Und dazu blicken wir in dieses schwarze Loch, wo eben genau diese Linde und mit ihr auch viel sorbisches Leben verschwunden ist und eben auch, was diese Familie eben aus der Schleifergegend wirklich, ich würde sagen, schwerst traumatisiert hat, bis heute mit Sprachverlust einherging. Und dafür steht eben diese Linde, die jetzt eben nicht mehr erblüht und die übrigens ja auch das Symbol der Sorben ist, ja, das Lindenblatt.
Also es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man in Ihrem Film also richtig so gut eintauchen kann. Sie haben vorhin gesagt, es ist kein Film über Sorben und trotzdem ist es für Menschen, die vielleicht nicht allzu viel über diese Kultur wissen, eben doch, man lernt sehr viel, man lernt ja Menschen kennen. Und ich kann zugeben, meine erste Begegnung war in der Nachwendezeit ein Bericht eben über diese Osterbräuche, die Sie auch erwähnt haben. Aber sehr schön finde ich eben auch, dass Hanka, die ja Namensgeberin dieses Films ist, bei uns heißt sie Hanka, wie sie selber erzählt, wie sie mal in der Schule nach Lede ins Freilandmuseum ist, wo sie Puppen in sorbischer Tracht gezeigt bekommen haben. Und sie hatte das Gefühl, das ist etwas, was es mal gab, aber nicht mehr gibt. Und genauso kommt einem das vor, wenn man zum ersten Mal, gerade so vielleicht auch als Berlinerin, wo nicht so viel Tradition gepflegt werden, Menschen sieht, die so traditionelle Kostüme tragen und Bräuche zelebrieren.
Naja, das ist genau dieses sehr stereotype Bild von Sorben, was immer vermittelt wird, was natürlich auch oft von Sorbinnen und Sorben selbst vermittelt wird, was also schon auf eine Art fatal ist, dieses rückwärtsgewandte, sehr in der Tradition verhaftete, ne, also die Tracht und die Ostereier und natürlich die Osterreiter. Also einmal im Jahr dürfen die Sorben auch ins Hauptprogramm der Mainstream, der Medien, der Mehrheitsgesellschaft. Und dann sind sie dort auch wieder weg. Und was die zum Beispiel für politische Kämpfe führen oder Vorfälle von Sorbenfeindlichkeit, dass jetzt zu Ostern zum Beispiel wieder es einen Überfall auf eine sorbische Disco gab und sorbische Jugendliche krankenhausreif geschlagen wurden. Also sowas hört man eben nicht, sondern man sieht eben die Osterreiter durchs Hauptprogramm reiten. Und natürlich ist das, das macht es auch so schwierig, einen Film darüber zu machen. Das war echt die größte Herausforderung, davon zu erzählen, auf diesem schmalen Grat, dass es eben nicht Folklore ist. Ne? Also in meinem Film gibt es keine Folklore, also so, sozusagen was Vorgeführtes. In meinem Film hat niemand eine Tracht angezogen für eine folkloristische Darbietung oder für die Kamera, ne? Sondern das sind, dort haben die Leute Trachten an, zum Beispiel, weil sie diese Hochzeit feiern von Hanka und Ignaz. Oder gerade in der Oberlausitz werden die Trachten eben hauptsächlich zu religiösen Anlässen getragen. Und das sind eben keine Kostüme und die verkleiden sich nicht und die machen das nicht für jemand anders, sondern die machen das für sich, weil es sie auch ausmacht. Also so eine Tracht, das ist auch was, eine Tracht anzulegen, ist schon was sehr Wichtiges für eine sorbische Frau, weil ein das auch mit der eigenen Geschichte verbindet, ne? Also diese Dinge sind zentrale Bestandteile der Identität, aber wenn die Identität darauf reduziert wird und das in so einen folkloristischen Kontext immer gestellt wird, dann kommt am Ende natürlich irgendwie eine Lüge dabei raus. Dann ist es nicht das, was tatsächlich sorbisch sein ausmacht, weil natürlich sind, also das, was es ausmacht, ist zum Beispiel Sprachverlust und Heimatverlust. Ja, also das sind Dinge, über die man sprechen muss, anstatt immer die bunten Ostereier zu zeigen.
Also es ist ein toller Augenöffner, der Film, dass man eben beides betrachten muss. Also vielleicht das nicht das eine oder das andere, aber das eine auch nicht, nicht nur das eine, so wollte ich sagen. Also genau. weil solche Traditionen sind ja auch was sehr Schönes. Also
absolut.
Ich finde das, also ich bin völlig traditionsfrei aufgewachsen und auch von der griechischen Seite meiner Familie und schiel da manchmal ein bisschen neidisch auf Bayern und Schuhplattler. Das hat eben auch was ganz Besonderes, was vielen Menschen hier einfach auch wirklich völlig fremd ist. Und deswegen schaut man da vielleicht auch so ein bisschen drauf, als wäre es was extrem Exotisches und vergisst, dass es da noch andere Themen gibt. Ich würde gerne zum Schluss noch von Ihnen wissen, weil genau das ist ja so eine Schwierigkeit, dass man so das Gefühl hat, das ist was, was es mal gab und nicht mehr gibt. Wie schwierig, Sie haben ja auch, sind ja auch sehr viele junge Menschen begegnet, die Sie ja alle kennengelernt haben oder schon kannten. Wie schwierig ist denn dieser Spagat, das Moderne und die Tradition zusammenzubringen für die jungen Menschen, denen Sie begegnet sind?
Naja, also zum einen habe ich tatsächlich in dem Film sind nur Leute, die ich aus meinem Leben sozusagen kenne oder kannte. Und ich glaube, man kann so einen Film auch nur so erzählen, wenn man das sehr gut und sich in der Sprache mit den Leuten unterhalten kann und das sozusagen Teil des eigenen Lebens ist. Und da muss ich sagen, empfinde ich es nicht als Spagat. Und ich glaube, diese jungen Leute auch nicht. Ne? Also das ist wirklich toll, dass es in den letzten Jahren gibt es wirklich so eine Renaissance. Die ist auch erst während ich den Film gedreht habe, kam das so alles, dass es auf einmal diese feministischen Kunstkollektive gab und auch diese sorbischen Antifa-Zusammenhänge, ne? Oder diesen, wir sehen einen sorbischen Fußballfan, der eben auch links politisch aktiv ist. Also diese ganzen Leute, und es ist eben kein Spagat. Es hat eine große Selbstverständlichkeit, weil warum sollte es auch ein Spagat sein, ne? Also weil es sind eben auch nicht alle so. Es gibt natürlich sehr traditionelle sorbisch-katholische konservative Familien und dann gibt es, was weiß ich, queere Punker oder es gibt alles, weil eben das Sorbische eigentlich nichts anderes ist als Deutsch. Es ist eben eine andere Sprache und es gibt andere Lieder und dann gibt es Osterbräuche und was weiß ich. Aber ansonsten ist das natürlich, leben die nicht anders als man selbst lebt. Und es geht eben auch darum, das gar nicht als so eine exotische Minderheit zu betrachten, sondern zu gucken, da sind unsere Wurzeln, ne? Weil auch wenn man sagt, so und so viel Drittel leben in Brandenburg und in Sachsen und so viel gibt's, diese Zahlen sind überhaupt nicht verifiziert, weil eigentlich ist die ganze Lausitz sorbisch gewesen, so wie Ostdeutschland slawisch war. Also es geht darum, sich auf seine Wurzeln ein bisschen zu besinnen und selbstbewusst damit umzugehen. Und dann ist es eigentlich auch kein Spagat.
Und insofern nehme ich alle Zahlen, die ich am Anfang genannt habe, hiermit auch zurück.
Ja, die sind ja überall veröffentlicht.
Aber ich habe jetzt was dazugelernt durch Sie. Ja. Vielen Dank, Grit Lemke. Und vielen Dank für Ihren Film, der läuft ab Donnerstag in den Kinos. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben hier bei uns auf Radio 3.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.